Am Freitag, dem 13., der Tag des Aberglaubens, könnte man auch sagen. Aberglaube kommt von Glauben. Aber es ist ja auch jedem klar, dass Glauben gut ist und Aberglaube schlecht. So definieren wir das gerne. Dabei, wenn wir es nüchtern betrachten, ist Glauben ja immer noch Glauben und nicht Wissen. Also warum glauben Leute überhaupt an etwas oder auch genau nicht? Mit dieser Frage haben wir unseren Kollegen Timo Grampes losgeschickt. Der hat damit öfter zu tun. Er studiert nämlich evangelische Theologie. Timo, lass uns mal über diese Unterscheidung reden, Glaube, Aberglaube. Wieso ist das problematisch?
Naja, es fängt Rebecca da an, dass Aberglaube so ein bisschen natürlich einen normativ wertenden Charakter hat. Ne? Da kann schnell rechthaberisch zugehen bei diesem Begriff. Und wir wissen natürlich auch, die Zeiten sind längst vorbei, in denen dunkle Magie und wilde Hexen allein in diese Schublade gesteckt worden sind. Spätestens mit Beginn der Aufklärung wird Aberglaube ja mitunter auch so verstanden, dass er Religion an sich kennzeichnet und damit auch das, was gemeinhin mit Glaube assoziiert wird. Und da haben wir den Schlamassel, der so weit führt, fragen zu können, ist Glaube Aberglaube, ist Aberglaube Glaube? Kann man eins der Wörter nicht gleich ganz streichen? Naja, für die einen ist offensichtlich Aberglaube, was für die anderen Glaube ist. Und zwar nicht nur dann, wenn es gerade mal um streunende schwarze Katzen geht.
Okay, aber wie kommen wir jetzt dem Konzept des Glaubens dann näher?
Beispielsweise, indem wir ihn ganz frei verstehen, über konfessionelle Grenzen hinaus. Dann wird deutlich, wie individuell die Vorstellungen sind. Ja, hören wir mal kurz rein.
Woran ich glaube, ist, dass die Leute, die einem nahestehen, einen unterstützen und für einen da sind, wenn man Hilfe braucht.
Ich bin Rheinländer und als Rheinländer ist man immer sehr optimistisch. Und aus diesem Grund glaube ich immer an das positive Menschen und glaube, dass ich damit immer ganz gut gefahren bin, denn ich möchte im Leben lieber naiv scheitern als deprimiert.
Ich glaube an guten Kaffee. Und außerdem glaube ich an einen Spruch meiner Großtante, der sich immer wieder bewahrheitet hat, dass man nämlich alles zurückbekommt im Leben.
Ja, einige Stimmen aus unserer Redaktion. Es muss also nicht immer um Gott gehen. Aber, und das klingt hier an, es geht darum, wie und wonach wir handeln. Eine grundsätzliche Orientierung, wie immer die auch aussieht und woran auch immer die erfolgt. Eine Orientierung, die allerdings dem Menschen Freiheit gewährt und ihn, wenn wir Aberglaube mal als ungesunden Gegensatz zum Glauben verstehen, nicht erdrückt, nicht ängstigt oder in emotionale Geisel. Nimmt.
Wobei ich mir die Bemerkung anmerken dürfte, dass ja auch die etablierten Glaubensrichtungen solche Abteilungen durchaus zu bieten haben.
Natürlich.
Aber wenn wir also mal dieses Ideal nehmen, ne, der Glaube, der nicht erdrückt, sondern der einfach Orientierung und auch Halt bietet, wie kommen wir dahin?
Es gibt einige Forscher, die sich angeschaut haben, wie sich Glaube im Lebensverlauf entwickelt. Forscher, die auch von einem sehr offenen Glaubensbegriff ausgegangen sind. Friedrich Schweitzer zum Beispiel. Er ist Professor für praktische Theologie an der Uni Tübingen, Autor unter anderem des Buches Lebensgeschichte und Religion. Und er findet, die Entwicklung fängt schon ganz früh an.
Die Grundlage des Glaubens sind immer die Vertrauensbeziehungen, die ein Mensch zu Beginn seines Lebens ausbildet oder eben nicht ausbildet, weil ihm oder ihr keine verlässliche Umwelt zur Verfügung steht. Dieses Vertrauen wird von Kindern, die im vorsprachlichen Bereich sind, nicht ausdrücklich mit Gott oder Religion in Verbindung gebracht, aber dieses Vertrauen ist der bleibende Resonanzraum für alle Formen auch eines ausdrücklichen Glaubens.
Die Entwicklung, die geht aber weiter. Die Religionspsychologie, die hat inzwischen einige Modelle gefunden, die voraussetzen, und das war nicht immer so, dass die persönliche Entwicklung und auch die Glaubensentwicklung ganz dynamisch sind, bis ans Ende immer wieder neue Stadien durchschritten werden können.
So, da hätten wir jetzt aber sehr gerne mal ein konkretes Beispiel.
Nehmen wir den Pädagogen und Psychologen Fritz Oser. Der hat gemeinsam mit Paul Gmünder ein Stufenmodell entwickelt, die Stufen des religiösen Urteils. 1984 war das. Religiöses Urteil deshalb, weil sie Menschen, die sie befragt haben, vor das Paul-Dilemma gestellt haben. Und das geht so. Paul ist ein junger Arzt, der seiner Freundin versprochen hat, sie zu heiraten. Er sitzt dann in einem Flugzeug und kaum ist es in der Luft, ist der Motor defekt. Paul denkt an Gott, beginnt zu beten, so nach dem Motto, wenn ich das hier überlebe,
der Klassiker.
Ja, dann verzichte ich auf Prestige und Einkommen, setze mein Leben für Menschen in der dritten Welt ein. Die Maschine stürzt trotzdem ab, Paul überlebt allerdings und kriegt sogleich ein gut dotiertes Jobangebot von einer Privatklinik. Dann erinnert sich an das Versprechen, das er Gott gegeben hat und fragt sich dann, was er tun soll. Vor dieses Dilemma sind bei Oser und Gmünder Befragte ganz unterschiedlichen Alters gestellt worden. Sie sollten Antworten finden. Aus diesen Antworten haben Oser und Gmünder dann die Stufen des religiösen Urteils abgeleitet. Und wichtig dabei, sie sehen das religiöse Urteil als eine Art Tiefenstruktur, die sich nicht nur bei konfessionell gläubigen Menschen findet. Und sie wollen verstehen, welches innere Regelsystem da arbeitet und damit auch, wie Menschen ihr Verhältnis zu Gott oder allgemeiner zum Letztgültigen auffassen.
Also man kann das auch als grundlegendes moralisches Dilemma einfach auffassen. Das Ergebnis ist dabei natürlich interessant. Du hast ja von Stufen gesprochen. Hm. Welche sind denn da genau bei herausgekommen?
Im Wesentlichen 4, wenn man sich die Einzelantworten der Befragten anschaut und die sinngemäß ganz kurz zusammenfasst, dann würde Stufe 1 sowas bedeuten wie, Paul muss sein Versprechen gegenüber Gott halten, sonst wird er bestraft.
Das ist wohl die alttestamentarische Deutung.
Wohl eher, ja. Stufe 2, Paul muss sein Versprechen halten, weil Gott ihm was Gutes getan hat, wie du mir, so ich dir. Stufe 3, Paul sollte mit Gott keinen Handel machen, das ist doch kindisch. Wenn er sich für die Armen engagieren will, dann aus eigenem Antrieb. Also hier trennt sich der Mensch so ein bisschen von Gott. Stufe 4, Paul hat sein Versprechen aus Angst gemacht und Freiheit ist für einen totalen Einsatz für Gott die Grundbedingung und Grundbedingung für eine echte religiöse Handlung. Das Ergebnis dieses Modells, also göttliche Macht und Autorität, drücken sich in der Freiheit des Menschen aus und mal ohne Gott gesagt, ein rechter Glaube, ein konstruktiver Glaube knechtet nicht, der lässt Freiheit. Und mit steigendem Lebensalter, zunehmender Reflexion, das deutet sich bei Osa und Gmünder so ein bisschen an, kommt man eher dahin, ist ein manchmal langer Weg nach Hause.
Also wir können zusammenfassen, es relativiert sich alles.
Nein, das nicht. Das würde ich so nicht sagen. Ich finde schon das Modell ganz tauglich, weil es den Zusammenhang zwischen Glaubensgrundsätzen und Handlungen aufzeigt. Das finde ich schon ganz brauchbar. Und auch, was Professor Schweizer vorhin angedeutet hat, ein ganz wichtiges Wort, Vertrauen.
Vielen Dank, Timo Grampes, über das Glauben und den Unterschied zwischen dem Aberglauben und dem Rest des Glaubens. Mehr zu unserem Tagesthema, deradiowissen.de.